Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Pinguine im Cockpit, Lizenz zum Führen. Mit meiner Lieblingskollegin Kathleen. Hallo Kathleen.
Das trifft sich gut, weil auch du ja mein Lieblingskollege bist. Hallo Stefan.
Wir können jetzt auflösen und sagen, wir sind auch die einzigen Kollegen.
Zum Glück klappt das so.
In unserer Zwei-Personen-Firma. Also ja, und wir möchten jetzt ja so versuchen, einerseits ein bisschen mehr über praktische Beispiele zu sprechen. Und ich habe ja mal eins mitgebracht, wozu mich deine Meinung interessiert. Ich habe ja so einen Online-Führungskurs, den ich mit Impulse mache. Und das ist eigentlich zum Selbststudium. Aber wir bieten den Teilnehmern an, dass sie sich auch mal melden können bei Fragen. Und da hat sich einer gemeldet. Und dann habe ich den sofort angerufen. Da dachte ich, wenn schon mal einer sich meldet. Und der hatte ein interessantes Thema. Und da dachte ich, das ist schon so fast ein bisschen was Grundsätzliches. Und da würde mich mal wirklich deine Einschätzung zu interessieren. Mhm. Und zwar, wir duzen uns ja alle bei Impulse, deswegen, ich glaube, ich kann den Vornamen ruhig sagen, Markus, der hatte ein Thema, oder was, Michael, egal, ich hatte mit mehreren schon zwei. Irgendwas mit okay. Er sagte, also, ja, ich bin jetzt dabei, so, ich habe diese Firma übernommen, ich bin Geschäftsführer geworden und wachse jetzt langsam in diese Führungsaufgabe rein. Das ist ein Familienunternehmen, das er von der Familie abgekauft hat, sitzt in Süddeutschland und sind so, ich schätze mal, irgendwas zwischen 30 und 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und er sagte, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind nicht so auf einer Linie. Und wie mache ich denn das jetzt? Also wie schaffe ich das, dass wir so von demselben reden? Also dass so diese Erwartungen klar sind. Das hat er schon mal irgendwie in unserem Kurs gehört und so. Und da dachte ich, okay, da geht es jetzt um so ganz, ganz grundsätzliche Themen. Ja, also was braucht es eigentlich, um als Führungskraft Erfolg zu haben, was immer Erfolg bedeutet, also Erfolg so im Sinne eines selbstgesteckten Erfolges. Also sowas ganz, ganz Grundsätzliches. Was ist so, wie gehst du da ran?
Also die Frage passt, finde ich, total gut zu einer, die ich super häufig in meinen Trainings höre, dass nämlich Leute sagen, was muss ich denn eigentlich als Gute in Anführungsstrichen, und das ist ja genauso, also erfolgreiche Führungskraft so mitbringen. Und das würde ich also genauso angehen, diese Frage. Was meine Antwort immer als erstes ist, neben inhaltlichen Dingen, auf die wir ja gleich vielleicht ein bisschen eingehen können, ist immer, also ich glaube, was unglaublich hilft, ist prinzipiell mal Interesse an Menschen zu haben. Das klingt so ein bisschen banal, aber ist es nicht, finde ich, weil wenn, also ich erlebe schon ja auch manchmal Leute, die ihre Führungsposition haben, warum auch immer, ne? Also will ich auch gar nicht abstreiten, dass sie da vielleicht auch, ja, auch richtig sind an bestimmten Stellen. Aber Leute, die prinzipiell erstmal keine Lust auf Leute oder kein Interesse an anderen Menschen haben, denen fällt alles schwer, was Interaktion bedeutet. Das heißt, es ist immer so eine Hürde, die es zu überwinden gilt. Und das kommt so nicht aus dem Bauch raus, ne? Also einfach so zugewandt, neugierig, irgendwie, ja, interessiert an meinen Leuten zu sein. Und ich finde, das ist erstmal ist so eine Vorstufe quasi. Also
Würdest du sagen, dass das sowas angeboren ist oder kann man das trainieren oder wie geht das?
Ich glaube schon, dass es Leute gibt, denen das per se einfach natürlich leicht fällt, also die da einfach ein Talent haben und wenn sie das dann noch ein bisschen eben sich dessen bewusst sind und nutzen, dann wird das echt eine Stärke so, ne? Also dann kann man das sehr, sehr ausweiten und das dann natürlich auch wieder bewusst einsetzen. Das heißt ja nicht nur, dass das alles nur intuitiv passieren soll, aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, denen das einfach leichter fällt und anderen. Und da finde ich, würde ich wieder unterscheiden, gibt es sicherlich Leuten, denen das schwerer fällt, denen es schwerer fällt, das zum Ausdruck zu bringen. Also tatsächlich, also ich sag mal so, die PS auf die Straße zu kriegen und
okay, tatsächlich. Okay, das wäre dann so ein Kommunikationsthema, ja.
Ja, genau. Also diese Nähe oder diese Bindung sozusagen zu ihren Leuten. Interesse, genau, herzustellen. Das finde ich gut. Aber für die, finde ich, ist es in Ordnung, weil das kann man lernen. Auch wenn das anstrengend für die sein wird oder immer ein bisschen energieaufwendiger als für die erstgenannte Gruppe, Schwierig wird es bei denen, die sagen, eigentlich will ich gerne meine Arbeit in Ruhe machen. Will ich gerne mein Expertentum weitermachen. Und tatsächlich, finde ich, gibt es da gar nicht so wenige von.
Ja, das passiert natürlich, wenn so die beste Fachkraft zur Führungskraft wird, ja. Also genau. Vielleicht sogar noch ungefragt, so nach dem Motto, wir befördern Sie, haben Sie was dagegen?
Ja, und übrigens ein größeres Auto.
Ja, genau. extra Prämie und herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen uns auch Mitarbeiter führen. Wir schicken Sie mal zum IHK-Kurs. Und
ja.
Na, also ich finde, was du jetzt beschrieben hast, ist ja eigentlich einer der Kernaspekte unseres Podcasts, nämlich, dass so eine Haltung, und das ist letztendlich eine Haltung, die ich einnehmen kann, also Interesse an den Mitarbeitern heißt ja, ich nehme eine bestimmte Haltung ein zu dem, was ich dort erlebe, was ich vorfinde und was ich dort beobachten kann. Und diese Haltung, die kann ich wählen. Die Gefühle, die kann ich vielleicht nicht wählen. Also es kann sein, dass mir Menschen unsympathisch sind. Es kann sein, dass ich mich unwohl fühle, vielleicht Angst habe, wie werde ich angenommen. Und trotzdem kann ich versuchen, dieses Interesse zu zeigen. Also das Interesse ist tatsächlich, da stimme ich komplett mit dir überein, also etwas, was man lernen kann. Einige bringen das mit, die sind vielleicht neugierig auf Menschen oder so, andere, die müssen das trainieren. Also ganz interessant, weil ich hatte ihm zu dieser Frage, was mache ich denn jetzt, ja, wie werde ich denn jetzt als Führungskraft erfolgreich, oder wir sagen ja in unseren Trainings immer, wie wird man als Führungskraft wirksam?
Ja,
also,
genau.
Weil es letztendlich ja darum geht, dass ich irgendeine Art von Absicht habe, und die kann sein, dass ich Menschen dazu bewegen möchte, ihre Bereitschaft zu erhöhen, kooperativer zu sein, in der Kommunikation vielleicht mehr Du-Botschaften statt Ich-Botschaften zu verwenden, was auch immer, also was immer das Ziel so ist, so, also wir nennen das Wirksamkeit, so. Mhm. Und ich habe gesagt, es gibt eigentlich zwei große Themen, die man, glaube ich, am Anfang immer einfach mal regeln sollte oder über die man nachdenken und idealerweise mit seinen Mitarbeitern sprechen sollte, und das ist, das wird dich jetzt ja nicht erstaunen, die großartige Technik Visioning, also das heißt, wie kann ich auf eine inspirierende, ambitionierte Art und Weise Ziele mit den Mitarbeitern gemeinsam vereinbaren, sie beschreiben. Da gibt es eine Technik zu, über die wir gerne mal sprechen wollen, die wir auch heute ja vielleicht sogar machen. Und das zweite große Thema, das, wo er eigentlich zuerst drauf abzielte, war das Thema der Werte.
Okay.
Also, wie gehen wir miteinander um? Und natürlich auch das gesamte Thema Erwartungshaltung. Und da haben wir jetzt ja schon viel drüber gesprochen, aber über dieses Visioning ja noch nicht.
Passt ja natürlich total super, weil ich finde, das, was ja die Grundlage dafür ist, auch aus meiner Sicht, bevor wir das in einem Team machen sollten oder bevor eine Führungskraft das mit den Leuten machen sollte, wäre immer erstmal die Frage, was will ich denn eigentlich? Also das, was du eingangs gesagt hast, eine Führungskraft, die Erfolg haben will, was genau ist denn eigentlich, also wie ist der Erfolg definiert, beziehungsweise da sage ich immer, unter welchen Rahmenbedingungen will ich das denn erreichen? Also wie will ich eigentlich als Führungskraft sein? Und das finde ich, also ja, da sind ja Werte, wie wir schon ein paar Mal erklärt haben, aus meiner Sicht ein super, super Instrument, das so zu beschreiben, auch wo meine Richtung erstmal hingehen soll. Und ich glaube, dass es diese Klarheit idealerweise für die Führungskraft erstmal braucht, bevor man oder bevor diese Arbeit im Team losgehen kann.
Ja, genau. Und was sich an dieser Frage oder auch in diesem Gespräch so interessant war, ist, dass wir mal so über diesen ganzen Rahmen, über das große Ganze gesprochen haben, was eine Führungskraft ausmacht. Und das Thema eines inspirierenden Ziels, also diese Warum-Frage zu beantworten, das ist der eine Teil. Die Werte sind dabei eine Hilfe auf dem Weg zu diesem gemeinsamen Ziel, das idealerweise sogar ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Also wir reden nicht über so kurzfristige Jahresziele, sondern so, was will ich eigentlich erreichen? Und dann dachte ich noch, okay, es gibt dann neben diesem Thema, also einer gemeinsamen Vision, wir nennen das ja bei uns Erfolgsbild, und die gemeinsamen Werten, noch das auch große Thema, wie eigentlich Mitarbeiter funktionieren. Und da glaube ich, dass es so auch diese Frage, wie erzeuge ich Engagement, auch ein großes Thema ist. Das ist so ein Block, den ich glaube, den jede Führungskraft kennen sollte. Wir sagen ja da immer diese Gallup Q12-Aussagen oder 12+. Es gibt mittlerweile noch vier weitere, sind ja da ein tolles Werkzeug. Das ist das eine. Also ich glaube, man sollte als Führungskraft wissen, was bei Menschen für eine emotionale Bindung und damit für Engagement sorgt.
Ja.
Da gibt es zum Glück ein sehr einfaches Werkzeug, das genau das beschreibt. Und das zweite große Thema ist die Aline Ostrom, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben, die ja so den Rahmen beschrieben hat, den eine Führungskraft setzen kann, um einen hohen Grad an Kooperation zu erreichen.
Absolut, ja, genau.
Also das heißt, diese großen Bereiche sind es. Also das heißt, wenn man sagt, was sind die Themen, um die sich eine Führungskraft kümmern sollte, das Thema eines Erfolgsbildes, Vision, der Werte, dann eben das gesamte Thema, wie entsteht Engagement und wie kann ich das als Führungskraft befördern und wie kann ich den Kooperationsgrad erhöhen?
Absolut. Ich würde vielleicht nur noch ergänzen, dass es auch hilft oder ich glaube total wichtig ist, ebenso auch nochmal den Blick auf sich selber zu richten. Also nicht nur zu wissen, wie das funktioniert oder wie ich das eben erzeugen kann oder wir haben ja vorhin über Wirkung gesprochen, also wie ich da eben Wirkung erzielen kann in meinem Team, sondern auch sich nochmal Gedanken zu machen, wie gehe ich denn eigentlich selber mit mir um? Also bin ich mir meiner Ressourcen bewusst, aber eben auch finde ich einen Umgang eben wertebezogen auf meine, ja, vielleicht habe ich ja auch Zweifel als Führungskraft, vielleicht habe ich ja auch manchmal Angst oder bin eben unsicher, wie gehe ich denn eigentlich damit um? So, also dieser Blick auf sich selber, weil ich glaube, das, was gerade Menschen, die aus einem Angestellten, also aus einem Mitarbeiterverhältnis eben Führungskraft werden, also die so beide Seiten kennen, die nicht sofort als Führungskraft irgendwie ins Berufsleben starten. Und das sind ja die meisten, die erstmal irgendwo anders anfangen. Finde ein Punkt, der oft schwer fällt, den anzunehmen, ist, dass man als Führungskraft automatisch Vorbild ist. Also ob man will oder nicht, die Leute aus dem Team gucken anders auf die Führungskraft als vorher, ne? Wenn man im Team irgendwie, also ein Teammitglied war. Und das wollen oft die Leute ja nicht wahrhaben. Die sagen immer, nee, und wir verstehen uns total gut und da ändert sich auch nichts und so. Und das ist damit auch nicht gemeint. Aber plötzlich hat halt alles eine Wirkung und die ist anders und die ist immer sichtbarer. Alles, was man macht, hat plötzlich irgendwie, naja, eine Bedeutung für jemand anders. Ne? Hat unter Umständen
wird wahrgenommen, ja, wird beobachtet und
genau.
Und so, bewertet.
Und wird auch automatisch bewertet, genau. Und wenn ich das liegen lasse, also ich sage immer, ich kann mich dagegen wehren oder nicht. Die Vorbildfunktion ist nun mal da. Also ob ich das möchte oder nicht. Wenn ich Führungskraft bin, habe ich die. Und idealerweise nehme ich mir die und fülle die eben aus. Und dann kommt eben genauso eine Frage, wie will ich eigentlich wirken und wie will ich das machen und was ist mir wichtig in meinem Umgang und so weiter, spielt dann natürlich alles eine Rolle. So, ne?
Also ich würde das unterteilen. Also ich glaube, es gibt so einen großen Bereich, wo man sagen kann, was sollte eine Führungskraft wissen. Und das sind solche Themen wie emotionale Bindung, wie entsteht Kooperation, wie entsteht Motivation. Ja. Da gibt es jetzt eben auf den verschiedenen Ebenen, bei mir selber, bei Mitarbeitern und im Team, bestimmte Dinge, Hintergründe, die sollte man, glaube ich, wissen. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, was man können sollte. Und diese Fähigkeiten, die man trainieren kann, die fangen tatsächlich mit einer Selbststeuerung an. Und da haben wir so drei große Blöcke, die wir immer wieder unterscheiden. Also Fähigkeiten, die man trainieren kann in Bezug auf sich selber. Da ist ja das Ziel, wie werde ich flexibler im Umgang mit mir? Also wie sorge ich zum Beispiel dafür oder was kann ich tun, damit unangenehme Gedanken und Gefühle mich nicht zu sehr beeinflussen in meinem Verhalten? Also dass dieses Thema Trigger, worüber wir gleich am Anfang die zweite Folge schon gemacht haben. Dann gibt es das Thema in der Kommunikation. Also das heißt, wie kann ich jetzt bei anderen eine Wirkung erzielen? Das ist auch eine Fähigkeit, die man trainieren kann.
Ja.
Und das Dritte ist, wie wirke ich im Team und auch was kann ich dort tun?
Ja, genau.
So, und das heißt, also wir haben im Prinzip zwei große Ebenen und das versuchen wir in unserem Podcast immer wieder zu beschreiben. Und wir wollen versuchen, mal diesen großen Rahmen, also auf der einen Seite, was eine Führungskraft wissen sollte und auf der anderen Seite, was eine Führungskraft können sollte, so immer wieder zu beschreiben und uns darauf zu beziehen. Also damit jetzt aus unserem Impro-Podcast nicht irgendwie totales Chaos entsteht, sondern wir das auch ein bisschen mal vielleicht sortieren können. Und die Visioning ist eine interessante Mischung aus beiden. Das ist nämlich zum einen, wie ich finde, interessantes Wissen um das Thema, wie Motivation entsteht, aber auf der anderen Seite tatsächlich auch etwas, was man, glaube ich, trainieren kann, also was auch eine Fähigkeit werden kann, so zu denken oder immer wieder diese Perspektive der Zukunft einzunehmen.
Total, also so zu denken und es auch immer wieder anzuwenden, ne? So, also an unterschiedlichen oder zu unterschiedlichen Anlässen für verschiedene Gruppen oder keine Ahnung, eben im Team auch immer wieder vorzuholen. Ne? Also ich finde, das eine ist ja, das einmal mit sich selber zu machen und rein theoretisch zu wissen, dass es gut ist, das so zu tun. Also so, ne? Und das andere ist ja auch, es tatsächlich auch anzuwenden und sich auch zu trauen, das mal mit dem Team zu machen. Und da, also wir wollen, oder ich will ja sowieso, du ja auch nicht, aber wir wollen ja nicht appellieren, das zu machen, aber irgendwie so ein bisschen Sicherheit vermitteln, dass das eine gute Idee ist, das zu tun, glaube ich.
Appell ist ja Mist, ne? Und Absolut. Wir haben im Übrigen vor einiger Zeit ein schönes Strategiebild anfertigen lassen von Martina Grigoleit, eine tolle Grafikerin, die so Business Recording macht, zufälligerweise auch bei uns in Lübeck sogar lebt. Und die hat so ein tolles Bild gemacht, mit Pinguin im Cockpit übrigens. Also der Titel kommt ja nicht von ungefähr. Da sitzen zwei im Cockpit, das sollen wir beide sein. Und da sind so diese verschiedenen Instrumente und Fähigkeiten immer alle dargestellt. Und wir werden das hier zu dieser Folge verlinken bei den sogenannten Shownotes. Also wer jetzt das einfach nochmal visualisiert vor sich haben möchte, der findet dieses Bild. Also wir nennen das unser Strategiebild von Kulturgut. Das heißt ja, unsere Firma, in der wir die Führungstrainings anbieten, findet das hier dann zu dieser Folge in den Shownotes. Ja, und vielleicht gehen wir tatsächlich auf dieses erste Thema mal ein, weil das ja auch in der Regel bei unseren Führungstrainings immer am Anfang steht, nämlich die Frage, was ist denn das Ziel? Oder wie ist denn das, wenn du, liebe Führungskraft, Erfolg hast? Woran merkst du denn das in einigen Jahren? Mhm. Und diese Technik, wir starten damit ja immer quasi und bitten ja die Führungskraft, so ein Erfolgsbild mal zu erstellen. Wie machst du das oder wie leitest du die dazu an?
Naja, also ich erzähle am Anfang immer, dass es eine gute Idee ist, das müssen Sie mir am Anfang immer erstmal glauben. Und ich frage Sie eigentlich, oder das ist immer so mein Start, was Sie denn bisher so gemacht haben, um Ziele zu erreichen und wie gut das geklappt hat. Und
interessant, was sagen die da so üblicherweise?
Ja, die Erfahrungen sind natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Also ich lerne immer wieder auch Leute kennen, die super stringent in ihrer Zielverfolgung sind, also sie immer wieder ein nächstes Ziel setzen und das sehr, sehr konsequent verfolgen. Aber ich würde sagen, dass das tatsächlich die Ausnahme ist. Also ganz oft sagen mir Leute, ach, ich guck mal, was so kommt. Da kann ich ja eh keinen Einfluss drauf nehmen. Ich guck einfach mal, wo die Reise so hingeht und was da so auf mich wartet. Natürlich auch manchmal zum Teil, weil sie die Erfahrung bei sich gemacht haben, naja, dass das irgendwie so mit ihrer üblichen Zielsetzung, also siehe Neujahrsvorsätze oder so. Ja,
Smart-Ziele, was es so alles gibt.
Genau, was wir so alle kennen, eben nicht so richtig erfolgreich waren oder immer gesagt haben, naja, habe ich mir was vorgenommen, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Ich bin da doch nicht gelandet, wo ich eigentlich landen wollte. So, ne? Und deswegen so ein bisschen mit dieser Zielsetzung, naja, so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Und worüber wir dann am Anfang meistens sprechen, ist, dass ich sage, naja, also da ist nichts verkehrt bei dir, wenn das bisher nicht so richtig geklappt hat mit dieser, ich nehme mir einfach mal vor, ich will das und das irgendwie umsetzen oder ich will da und da ganz konkret landen. Also ein sehr, sage ich mal, rationales Ziel alleine zu setzen, weil, naja, da fehlt eben ein Teil in uns, der da angesprochen wird und der auch für, naja, immer wieder so jeden Tag Motivation zu finden, um da hinterher zu gehen, eben den wir genauso brauchen. Also so unser Unterbewusstsein beziehungsweise so diese emotionale Komponente, wie fühlt sich das an, eigentlich da zu sein, fehlt ja häufig bei den Zielsetzungen, die Menschen so kennen. Und dann erlebe ich das häufig, dass die Ohren ein bisschen offener werden und auf plötzlich Interesse besteht, zu sagen, ja, aber wie könnte ich das denn jetzt machen? Und dann komme ich mit der Methode um die Ecke.
Ja, okay. Und das ist schon, da hast du ja auch schon so diesen, ja, sag mal, den Hintergrund der Methode beschrieben, dass es nämlich darum geht, diese kognitive Seite, also das, was so messbare Ziele sind, Zahlen, Daten, Fakten, Smart-Ziele und so weiter, die sind ja per se nicht schlecht, aber eben, wir glauben ja nicht ausreichend, dass man diese sehr kognitive, also verstandesmäßige Ebene verknüpft mit einer emotionalen Ebene, nämlich der Frage, die du eben schon gestellt hast, wie fühlt es sich an, wenn ich das Ziel erreicht habe? Das heißt, in dieser Technik des Visionings, bei der man ja einen längeren Text schreibt, der in der Zukunft spielt, also das heißt, ich beschreibe eine Situation in der Zukunft, nämlich mein Ziel, und beschreibe nicht nur, was will ich erreicht haben im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten, sondern eben auch, wie fühlt es sich an, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Und warum ist diese Verknüpfung von Gefühl und Verstand so eine Hilfe? Was glaubst du?
naja, das eine funktioniert eben nicht ohne das andere. Ich merke das bei mir selber ja auch, wenn ich mir ein Ziel vornehme, wo aber so mein, also zum Beispiel so, was nicht zu meinen Werten passt, wo so mein Unterbewusstsein nicht auch Ja sagt, ich habe so manchmal das Gefühl, da sabotiert man sich eben selber, weil bei jeder kleinen Gelegenheit, wo ein Hindernis sozusagen auftaucht, und das tut's ja nun mal in unserer Welt, also
erstaunlicherweise immer wieder, ja.
Dann natürlich so die eine Seite auf der Schulter sozusagen das sitzende Tier sagt, Mensch, das könnte ich jetzt auch mal lassen, ne? Also, oder eben geht den Weg nicht hinterhergehen. Also wenn unser Bauch, sage ich mal so ganz platt, nicht auch Ja sagt zu unseren Zielen, naja, dann reicht eben der Verstand nicht aus, ne? Also ja. Der ist nicht stark genug, dass wir da trotzdem hinterhergehen können.
Die Visioning-Technik war ja übrigens, da waren wir noch gar nicht oder haben wir noch nicht zusammen gearbeitet, war ja im Grunde genommen der Anstoß für meine gesamte Beschäftigung mit diesen Themen. Wie kann ich wirksam Verhalten verändern? Erst bei mir und auch bei anderen, ohne Appell, ohne Druck von außen. Also wie geht das? Und ich habe diese Technik Visioning bei dem Unternehmen Singermans in Ann Arbor kennengelernt. Ich hatte darüber in diesem Podcast an anderer Stelle, glaube ich, schon ein, zwei Mal kurz gesprochen. Und den Inhaber damals, Ari Weinzweig, der diese Technik anwendet und sagt, das ist die Technik, die den größten Einfluss auf die Unternehmenskultur hatte. Oder hat, und die sind jetzt seit 40 Jahren am Markt und von 3 Mitarbeitern auf 700 gewachsen und haben eine wahnsinnig starke Kultur. Und er sagt ihm, dieses Visioning ist der Hauptanteil gewesen. Ich habe ihn gefragt, warum wirkt denn das eigentlich? Und da sagt er, das weiß ich nicht so genau, die wenden es halt an. Und daraufhin bin ich dann ja auf all diese anderen Instrumente gestoßen, motivierende Gesprächsführung, Kommunikationsinstrumente, den ganzen therapeutischen Hintergrund und so weiter. Also da ging sozusagen die Reise los. Schön, und ich wende das tatsächlich auch immer an. Also dieses Visioning ist, also wenn ich ein Projekt starte, ja, dann beschreibe ich erstmal, wie ist denn das eigentlich, wenn das fertig ist?
Naja, und nicht nur, wie ist denn das, also und ich finde, also ja, wie ist denn das, wenn das fertig ist, sondern wie fühlt denn sich das eben auch an, ne? Also wie fühlt denn sich das an, da zu sein? Und ich finde, das ist sowas, ja, was sowas Anziehendes. Ich sage auch ganz oft so zu meinen Trainingsteilnehmern, du weißt, dass du fertig wirst mit deinem Erfolgsbild, wenn du das liest und du das Gefühl hast, ey, wenn so meine Zukunft ist, da würde ich gerne dabei sein. Also das ist so, dass das so großartig ist oder so großartig klingt, dass man sagt, ey, na das, Hallöchen, da, also jetzt mal los, ne? Also weil dann fängt die Arbeit, wenn wir ehrlich sind, erst
positives
an.
Positives, ne? Kribbeln, ja.
Genau, aber und das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt. Ich hatte das Glück so, dass mir Trainingsteilnehmer so ihren ersten Entwurf, den sie dann tatsächlich mal geschrieben haben, auch im Training das erste Mal, also mir eben laut vorgelesen haben. Und das ist ja was ganz Spannendes, wenn das erste Mal passiert, wenn man so seine Gedanken laut liest. Und ganz ehrlich, da ist auch schon mal, also ich habe ganz oft da Gänsehaut, obwohl es ja nicht meine Ziele sind, wenn ich das höre und dann auch sehe, was löst denn das eigentlich aus bei den Menschen, die das da geschrieben haben, die sich eben laut lesen hören, wie werden eigentlich meine Zukunft toll. Das fand ich jedes Mal großartig. Und natürlich löst das dann was aus und hat eine große Kraft, ne?
Ja, genau. Also es beschreibt, und jetzt nochmal vielleicht da so ein Bild zu verwenden, also dieses Erfolgsbild, dieser Text, den man eben schreiben kann mit so einer bestimmten Technik, die beschreiben wir gleich nochmal ganz kurz, beschreibt nur den Zeitpunkt des Erreichens dieses Ziels. Also man kann sich das vorstellen, wenn ich jetzt, was weiß ich, beim sportlichen Wettkampf, Laufwettbewerb mache, dann beschreibt das Erfolgsbild den Moment, wo ich die Ziellinie überquere. Mhm. Wie fühlt sich das an? Was für eine Zeit habe ich gelaufen? Aber ich beschreibe nicht, was habe ich in den Jahren vorher im Training gemacht. Ja, vor einem Jahr habe ich dies gemacht, vor einem halben Jahr das oder sowas. Sondern es beschreibt wirklich nur den Moment der Zielerreichung. Und das ist tatsächlich, erlebe ich auch oft, ein wirklich bewegender Moment. Also wenn eine Führungskraft mal versucht hat, das so inspirierend oder auch so positiv zu beschreiben, wie es möglich ist. Das darf kein Fantasy werden, also keine Spinnerei. Das heißt, es soll inspirierend, aber es soll eben auch strategisch sinnvoll sein. Also und ambitioniert, das sind eigentlich so diese drei Kriterien, ne? Also inspirierend, ambitioniert heißt, es sollte etwas sein, was ich vielleicht ohne das Erfolgsbild nicht schaffen würde.
Ja, was nicht so um die Ecke wartet, ne?
Ja, was nicht so selbstverständlich ist. Ich hatte mal einen Unternehmer, der hat ein Erfolgsbild geschrieben, der hat ihn gefragt, ja, das erreichst du doch sowieso, oder? Ja, meinte, ja, das haben wir bisher auch immer geschafft. Ja, dann hat das nochmal neu gemacht. Und es kam ein völlig anderes Erfolgsbild raus. Also
ja, und ich finde, was immer noch so ein Punkt ist, den manchmal auch Leute vergessen, idealerweise schreibe ich auch über Sachen, die ich zumindest zum größten Teil aus eigener Kraft auch irgendwie hinkriege. So, ne?
Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich schreibe nicht, was die anderen machen, sondern was mein Beitrag zu diesem Ziel ist. Also ich schreibe nicht, der Vertriebsleiter hat dies gemacht, mein Mitarbeiter X hat das gemacht oder sowas, sondern was wollen wir gemeinsam erreichen und was ist mein Beitrag dabei?
Ja, genau. Also und manchmal kommt mir immer so eine Frage, ja, aber dann schreibe ich sitze auf der Insel, weil ich im Lotto gewonnen habe. Sag ich, naja, also da ist auch der Beitrag der ist da, weil ich Lottoschein abgegeben haben muss, aber ansonsten habe ich da wenig Einfluss drauf. Ne?
So. Ja, genau. Das ist Fantasy und Das ist ein Erfolgsbild gerade nicht, sondern es ist machbar, es ist sehr ambitioniert und es ist ein wichtiger Teil, der in vielen Firmen, ich sag mal, zu kurz kommt, weil man denkt, wenn ich jetzt bestimmte Umsatzziele habe, Ergebnisziele, Marktanteil, was auch immer, das ist schon irgendwie toll, aber ehrlicherweise außer der Unternehmerin oder dem Unternehmer motiviert das niemanden in der Firma.
Ja, und das ist auch total austauschbar, ne? Also weil welches Unternehmen hat das nicht, dass sie sagen, ja, wir wollen nächstes Jahr irgendwie eine Schippe drauflegen und wir wollen erfolgreich sein und wir wollen irgendwie einen Umsatz von XY machen, ne?
Ja. Um da so ein bisschen reinzukommen, ist unser Hinweis ja immer, dass wir sagen, denk dir mal eine Situation aus, die in einigen Jahren spielt. Mhm. Und dann nimm mal das als einen Ausgangspunkt und dann schreib mal eine halbe Stunde, ohne den Stift abzusetzen, einfach mal einen Text. Ich hatte zum Beispiel eine Führungskraft, der hat das für sein Team gemacht, so ein Erfolgsbild mal beschrieben. Der hat so die Situation beschrieben, wie er von einem Kunden wiederkommt, den er gerade besucht hat und der beschreibt, warum er so gerne bei diesem Unternehmen bucht. Mhm. Und er konnte es gar nicht abwarten, zurückzukommen, um das seinen Mitarbeitern mal zu erzählen. Und dann erzählt er, also er schreibt dann in diesem Erfolgsbild tatsächlich, was hat er dort gehört, was hat der Kunde ihm berichtet. Das fand ich ein schönes Bild. Und ein anderer hatte mal so die Situation beschrieben, dass in einigen Jahren ein Artikel in der Wirtschaftswoche erscheint und über dieses Unternehmen und dann wird aus diesem Artikel zitiert. Also
ja, cool. Ja, schön.
Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also das heißt, man sollte eine konkrete Situation nehmen, einfach mal drauf losschreiben. Und wir können ja, wir haben so eine kleine Checkliste für so ein Erfolgsbild, die können wir ja auch in diesen Shownotes mit verlinken, oder?
Natürlich, klar.
Dann legen wir die einmal dazu. Okay, also das heißt, wir schreiben also einen Text, fängt mit einer konkreten Situation an, spielt in der Gegenwart, also für die Germanisten unter uns im Präsens, ja. Also wir sagen nicht, wir werden und wir haben erreicht, sondern wir beschreiben eine Situation, als wäre sie da. Also wir beamen uns in die Zukunft, ja, dann die alten Enterprise-Fans.
Ich sage immer noch einen wichtigen Hinweis, weil das manchmal uns so ein bisschen entspannt beim Schreiben. Es hilft auf den Zettel, übrigens, also Zettel und Stift ist tatsächlich die allerbeste Wahl dabei, so ne, die Gedanken aus dem Kopf zu befreien. Also den Stift auszuprobieren. Ich war einmal dabei, wo jemanden der Kugelschreiber sozusagen ausging. Direkt das jetzt. War super frustrierend. Was ich sagen will, Entwurf drüber zu schreiben, entspannt massiv so, ne? Also zu sagen, so, ey, das ist meine Idee, mein Entwurf, das muss hier nicht perfekt sein, sondern hier lege ich erstmal los. Also es ist gar nicht zu unterschätzen, was der kleine Begriff für eine Wirkung haben kann.
Wahnsinn, weil man so diese Gedankenpolizei, das darf ich nicht, ist doch vielleicht zu viel und so weiter. Die schickt man mal so ein bisschen in die Wüste für diese Zeit. Und man sollte so einen Zeitraum nehmen, der eher so 3 bis 5 Jahre in der Zukunft liegt, als so ein Jahr, weil man sich so ein bisschen davon lösen sollte, was sind denn jetzt gerade meine besonderen Herausforderungen, oder?
Naja, und auch so ein bisschen wegkommt davon, dass man da irgendwas super Ambitioniertes hat und dann aber so wieder gleich unser kleines Teufelchen sagt, ach naja, aber das ist, also bis nächstes Jahr, wie soll denn das gehen? Da brauche ich gar nicht erst loslegen, ne? Das ist ja derselbe Effekt, wie wenn ich irgendwie über 15 oder 20 Jahre schreibe und dann natürlich irgendwie so die kleine Stimme sagen kann, ach naja, bis dahin ist noch viel Wasser irgendein Fluss runtergeflossen, so, da brauche ich mich heute ja noch nicht mit zu beschäftigen, so, ne? Also, das heißt, glaube auch, 3 bis 5 Jahre ist so ein ganz idealer Zeitpunkt. Man hat, es ist nicht so nah dran, aber man hat ausreichend Zeit, es zu planen, weil, ja, na klar, es passiert ja dann auch nicht von selber, also zu gucken, so, wie komme ich denn dahin? Aber es ist eben noch nicht so weit weg, dass ich es aufschiebe, ne?
Ja, genau. Also, und das, mit dem Visioning, das ist ja tatsächlich auch etwas, was man trainieren kann, hatten wir vorhin gesagt. Wird man besser, je öfter man das macht.
Mhm, genau.
Also, und dann kann man auch mal weiter in die Zukunft gucken. Also, als ich jetzt Franchise-Nehmer ja geworden bin oder wir bei Kulturgut jetzt ja so ein Duden-Institut für Lerntherapie eröffnet haben in Lübeck, habe ich damals, als ich den Franchise-Vertrag unterschrieben hatte, am nächsten Tag erstmal mein Erfolgsbild geschrieben in 14 Jahren. Wie ist das, wenn ich die Institute wieder abgebe? Ja. Und da aussteige. Und dann habe ich das so beschrieben, wie ich die besuche an diesem Tag und da Abschied nehme und was ist da erreicht worden und so weiter. Und das ist tatsächlich etwas, was mich nach wie vor auch inspiriert und auch in schwierigen Entscheidungen so eine Richtung weist, ja, dass man so sagen kann, okay, in so schwierigen Momenten, was kann ich jetzt eigentlich tun, um mein Erfolgsbild zu erreichen? Ja. Also hilft mir das dabei? Also das heißt, so neben den Werten, die ja auch so eine Funktion haben, ist so ein Erfolgsbild tatsächlich wahnsinnig gut, um immer wieder den Fokus zu finden. Und mein Freund Nikolaus Förster von Impulse hat mal erzählt, dass ihm die erste Vision, nachdem er den Management-Buyout gemacht hat bei Impulse, und wir haben die zusammen gemacht, ich durfte das damals moderieren, sagt, wenn er dieses Erfolgsbild nicht gehabt hätte, dann wäre sein Unternehmen pleite gegangen. Er hätte das nicht überlebt. Und er macht jetzt mittlerweile seit einigen Jahren Gewinne, ist sehr, sehr erfolgreich geworden. Aber das war eine ganz schwierige Zeit. Und das fand ich ganz berührend, so wie er das so beschrieben hat, was das für eine wahnsinnige Kraft ihm auch immer wieder gegeben hat. Ja,
immer wieder so diesen Fixstern auch in schwierigen Momenten zu haben, sozusagen so, nee, ich noch mal gucken, wo sollten die Reise eigentlich hingehen, ne? So, und ich finde auch, unser Erfolgsbild hat auch unsere Entscheidungen schon ein paar Mal beeinflusst, dass, ne, wenn wir uns so gefragt haben, sollen wir mal das machen oder dies oder so, und da nochmal reingeguckt und sagen so, naja, also ich finde, die Entscheidung ist leichter gefallen, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, mit dem Blick da drauf.
Ganz interessant, weil als wir das Erfolgsbild geschrieben haben, haben wir gesagt, dass wir neben unserem Führungsthema noch zwei weitere Themen haben. Uns war aber nicht klar, welches das eigentlich ist. Und das ist jetzt quasi eine Lerntherapiepraxis geworden ist, die ja bei uns im Büro mit ist, also ist an einem Standort. Das war damals eigentlich noch nicht so klar, auch wie wir jetzt genau in die Umsetzung kommen und so. Aber wir haben damals schon beschrieben, vor einigen Jahren, wir werden dann noch so mit diesem Wissen um das Thema Wirksamkeit und Führung und Verhaltensveränderungen und so weiter, werden wir noch ein weiteres Standbein haben.
Ja.
Ja, und das ist faszinierend. Das heißt, man muss gar nicht genau wissen, was es ist. Und trotzdem ist das so ein bisschen schon etwas, was tatsächlich, finde ich gut, was du eben gesagt hast, was einem so bei Entscheidungen hilft.
Fand ich total. Und ich finde, das musste ich auch erstmal lernen, das nutzt sich auch nicht ab. Also ich finde, man kann eben, also man braucht keine Angst haben, wenn man einmal ein Erfolgsbild zu einem bestimmten Thema geschrieben hat, dass man danach nie wieder eins schreiben kann, weil die Wirkung dann irgendwie weg ist. Das ist so überhaupt nicht. Also du hast ja vorhin gesagt, das Erste ist manchmal noch ein bisschen holprig, man wird dann geübter drin und man kann es halt immer wieder für so Dinge, für ja persönliche oder eben im Team, wenn man jetzt nochmal auf die Führungskraft kommt, wo wollen wir eben, keine Ahnung, wir schreiben gerade eine Veränderung, die ist für alle schwer so, und dann mal wieder so dieses Bild zu haben, wo wollen wir denn eigentlich damit landen? Warum lohnt sich das heute, die Kraft aufzuwenden oder den Nerv, ehrlich gesagt, mitzumachen oder Doppelarbeit, Aufwand zu betreiben? Ne? Das ist so ein, ja, also.
Ja, sehr gut. So, und da fällt mir gerade ein, dass wir sprechen über das Thema Wissen und über das Thema Fähigkeiten. Das Wissen rund um Visioning, da gibt es von dem Ari Weinzweig, dem Begründer von diesem Unternehmen Singermans, großartige Aufsätze, er nennt die Pamphlete, unter dem Titel Power of Visioning. Und wir werden mal den Link, wo man die bestellen kann, die gibt es auch als PDF, hier auch mal in die Shownote verlinken. Also das heißt, da geht es um dieses Wissensthema, wie funktioniert das, woher kommt das, was sind so die Ursprünge, und das andere die Fähigkeit, das einfach zu trainieren und das sich als eine Fähigkeit anzueignen, die ja nicht nur darin besteht, einen Text zu schreiben, sondern die Perspektive einzunehmen, wie ist es, wenn ich mein Ziel erreicht habe.
Ja,
großartig, vielen Dank. Also wir laden, kann man sagen, ich spreche, glaube ich, für dich mit, alle Hörerinnen und Hörer einfach mal ein, sich an so einem Erfolgsbild mal zu versuchen.
Ja.
Und verlinken da so ein paar Hilfen dazu in unseren Shownotes und freuen uns natürlich auch über Ergebnisse, die uns hoffentlich zahlreich dann zugesandt werden an podcast@pinguineimcockpit.de. Vielen Dank, liebe Kathleen.
Oder am Telefon vorgelesen werden.
Die, ja, das auch.
Sind auch schön, also herzlich gerne. Ja, ich danke dir. Es war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!